Nochmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen, auch jeden am Stream. Ich möchte mich nochmal richtig vorstellen, weil seit Dezember sind wir jetzt auch Mitglieder dieser Gemeinde oder Teilnehmer dieser Gemeinde. Wir sind umgezogen, meine Frau und ich, hierher nach Laupheim. Wir sind direkt in Laupheim. Mein Name ist Hans-Jürgen Angerbauer. Sie heißt Sabine, ich wurde vorhin schon mal gefragt, dann weiß man, dann muss man nicht mehr sagen, der Papa vom Alexander, sondern dann kann man den eigentlichen Namen sagen, das ist viel leichter. Ich war 15 Jahre Pastor im Schwarzwald, vorher in Bad Saulgau, war zusätzlich, bin ich noch Jugend- und Heimerzieher, habe dort viele Jahre gearbeitet, habe dann manches beides gemacht und eigentlich immer schon mit Menschen zu tun gehabt, was mir gut tut und jugendliche Kinder auch. Und am Sonntag hat mich Wolfgang angerufen abends. Wir waren im Gottesdienst in Biberach. Der Gastprediger, der heute kommen soll, kann sein. Er kommt nicht. Er muss eventuell auf eine Reise, ob ich vielleicht die Predigt übernehmen könnte. Und ich habe mich so gefühlt wie in meinen Anfangszeiten, wo ich die ersten Predigten mache, wo ich immer vor Gott stehe und sage, Herr, was willst du der Gemeinde sagen? Und am Montagmorgen, als ich so in der Bibel las, kam zuerst, sei mutig. Geh mutig voran. So. Und es hat mich aber immer mehr bewegt, immer stärker bewegt. Und das ist dann so geblieben, sei mutig. Und dann habe ich gedacht, ja, was denken Menschen, wenn sie zuerst das Wort hören, sei mutig? Was kommt euch als erstes in den Sinn? Abenteuer. Mir kam so das Wort Mutprobe. Das gibt's doch so. Mach mal eine Mutprobe. Als Kinder hatte man schlechte Mutproben. Da gab es manchmal die Mutprobe, wer traut sich, was in dem Laden mitzunehmen, ohne zu zahlen. Das war nicht so gut. Aber es gibt so Mutproben, da ist dann auch so hin und her. Was ist eine Mutprobe? Eine Mutprobe, wir provozieren ein Verhalten, etwas zu tun, ja, und setzen uns manchmal Gefahren aus. Eine Mutprobe kann sein, wenn jemand Höhenangst hat und ich frage ihn, komm, wir gehen mal auf diesen Aussichtsturm. Und ich dränge ihn immer mehr, mitzugehen auf diesen Aussichtsturm und dem oben wird's eigentlich schwindelig, dem geht's nicht gut. Oder ich war mal auf einer Männerfreizeit in den Bergen und einer wollte mit. Wir sind an einem Hochgrat gelaufen, der hatte auch Höhenangst. Wir mussten den Mann dann die ganze Zeit führen an der Hand, weil der wäre uns sonst... Und es ging nicht mehr zurück. Wir mussten da vollends rüber. Und dann merke ich, halt, stopp, es hat Grenzen. Oder wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, letzte Woche ist ein Jugendlicher wieder mal auf einem Bahnhof auf einen Waggon gestiegen. Und von oben kam natürlich ganz viel Volt. Und er hat angefangen zu brennen. Sie konnten ihn dann glücklicherweise irgendwie löschen, aber die Hilfskräfte konnten erst hin von der Feuerwehr, als der Strom abgeschaltet wurde, weil sie hätten sich ja selber in Gefahr gebracht. Also Mutprobe hat nicht unbedingt etwas zu tun, dass wir sagen, das müssen wir unbedingt machen, über unsere Grenzen gehen. Für mich wäre es eine riesige Mutprobe, aber ich würde es nie machen, Bungee-Jumping. So auf einen riesen Turm und dann so an Gummiseil und was ist dann, wenn das Seil reißt? Nee, das wäre für mich dann wieder so. Aber meint Gottes Mutprobe? Ich glaube nicht. Wenn Gottes Wort uns auffordert, mutig zu sein, mutig voranzugehen, geht es um was anderes. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja, manchmal braucht es Mut, zu unserem Glauben zu stehen. Es stimmt, es gibt manchmal so Diskussionen, wenn man in Gesprächen ist, wenn man in einer Runde sitzt und Leute lästern über Gott und über den Glauben und was weiß ich, dann sitzt man so drin und denkt, soll ich jetzt was sagen? Oder schweige ich lieber? Halte ich mich lieber zurück? Bin ich lieber still? Ich weiß ja nicht, was dann auf mich zukommt. In bestimmten Ländern braucht es noch viel mehr Mut, den Glauben zu bekunden und weiterzugehen. Wir waren vor ein paar Jahren im Jemen, hatten dort ein Ehepaar aus der Gemeinde besucht, eine Familie, die dort Arbeit getan hatten. Und wir haben uns nachts heimlich, ich habe mich dann mit dem Leiter dort nachts heimlich mit Jemeniten getroffen, weil man nicht offen seinen Glauben auf der Straße, seinen christlichen Glauben bekunden darf. Und das war für die Jemeniten gar nicht einfach, sich dort heimlich zu treffen oder heimlich zusammenzukommen. Und das ist etwas anderes. Aber als ich am Montag dann meine Bibel genommen habe und drin gelesen habe, stieß ich zuerst im Philipperbrief, im 2. Kapitel auf den Vers 3, dort heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, so schreibt es Luther. In Demut achte den einen und einer den anderen höher als sich selbst. Und jetzt kam ja so in den Kopf, halt, stopp, Paulus hat noch viel mehr geschrieben, und zwar im Kolosserbrief. Da gibt es drei Dinge von Mut und über die möchte ich heute reden. Da heißt es im 3. Kapitel im Vers 12, so zieht nun an. Vorher schreibt Paulus viel über unser Leben, über unser Sein in diesem 3. Kapitel. Was war vielleicht in unserem Leben vorher, bevor wir mit Gott gingen? Wo gibt es Dinge, die nicht so gut sind, die wir ablegen sollen? Wo gibt es Dinge, die wir anziehen sollen? Ich nenne es mal die geistliche Kleiderkammer Gottes. Wo sind es Dinge, die wir abgeben sollen? Und jetzt kommt er dann im 12. Vers auf diese Aussage, so zieht nun an als Auserwählte Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten. Merkt euch mal das zuerst, wer ihr seid in Gott, komme ich gleich nochmal drauf. Zieht also an, herzliches Erbarmen und Freundlichkeit. Und jetzt kommen die drei Dinge, die mir wichtig sind. Demut, Sanftmut und einige Übersetzungen schreiben Langmut oder im Endeffekt Geduld. Also Demut, Sanftmut und Langmut. Drei Worte, die hier drin sind, die sie viel aussagen. Aber für mich war zuerst das Wichtige, was sagt Gott über uns aus, die wir uns zu ihm bekennen, die wir Jesus in unser Leben hineingenommen haben. Was sagt er zu dir, wer du bist? Ein Auserwählter Gottes. Wow. Du bist ein Auserwählter Gottes, du bist nicht in einen Bundestag gewählt oder in einen Landtag gewählt oder jetzt wegen mir aus als Klassensprecher gewählt. Du bist ausgewählt von Gott, dem Höchsten, den es gibt. Ich finde, das ist eine unwahrscheinliche Position, die wir haben. Ausgewählt von Gott und wir sind, was hier drin steht, du bist heilig. Oh, was versteht ihr unter heilig? Was verstehen wir unter Heilige? Wenn man in der katholischen Kirche ist, von da war ich als Kind, dann denkt man immer bei Heiligen, ja, da gibt's ja diese Heiligen, der heilige Nikolaus und der heilige so und so. Aber Gott sagt, wir sind in Christus, du bist in Christus geheiligt. Du bist ein Heiliger in Gottes Augen. Und das Dritte, du bist geliebt. Und zwar geliebt von Gott, dem Höchsten, geliebt an jedem Tag. Wir haben gerade gesungen, egal, was wir noch falsch machen, was nicht geht, Gott liebt uns trotzdem. Gott liebt dich und mich und das zu jeder Zeit. Also das ist mal die Grundlage, die er uns gibt. Das sagt er, das ist da. Und jetzt kommt er und sagt, und deshalb, weil ihr von mir geliebt seid, weil ihr heilig seid, weil ihr von mir auserwählt seid, habe ich etwas für euch bereitet. Ich habe meinen geistlichen Kleiderschrank und möchte euch jetzt anbieten. Demut, Sanftmut und Langmut. Ein ganz anderer Mut. Da müsst ihr nicht an ein Seil binden, einen Turm runterlassen, nicht irgendwie auf dem Hof gerade laufen, wenn ihr irgendwas habt. Und ich habe festgestellt, ich brauche alles drei. Und ich bin noch nicht fertig. Ich bin in meinem Leben noch nicht so weit, dass ich sage, ja, ich habe immer Geduld. Es ist immer geduldig. Du brauchtest bei deiner, ich nenne es mal so, Bachelorarbeit viel Geduld, um das wieder hinzukriegen. Nochmal auseinanderbauen, nochmal zusammenbauen. Da oben auf der Baustelle gibt es dann auch immer wieder, ich wurde vorletzte Woche angerufen, ob ich schön vorbeikommen kann. Der Heizungsbauer ist da und der will was fertig machen. Dann müsste man in den Rohren Wasser reinlaufen. Und dann habe ich mal gemerkt, wie so ein Handwerker reagiert, wenn was nicht gleich funktioniert. Oh, der hat dann vor sich hingeschumpft. Das hat irgendwo nicht gepasst mit den letzten Rohren, die er neu zusammenschrauben, wieder was wegmachen, wieder noch mal was ran. Und dann, wenn er anfängt zu fluchen, zu schimpfen und was weiß ich noch was, da merkt man dann, er hat es dann doch noch geschafft. Aber es ging mit ihm schon, klar, war Ende seines Arbeitstages. Er hat lange daran gearbeitet, er hat viele Stunden hineingehängt und jetzt wollte er das letzte Stück noch fertig kriegen und es wollte einfach nicht passen. Und das ist dann so, ja, dann noch die Geduld aufzubringen, die Ruhe, den Langmut aufzubringen, ist gar nicht so einfach. Lass uns mal näher betrachten, was diese drei Dinge sind. Demut. Wir verstehen es ja manchmal auch falsch. Demut, habe ich nachgeschaut, so wird als die Liebe zum Dienen bezeichnet. Es drückt auch eine Bescheidenheit aus. Sie erkennt und akzeptiert, dass es etwas Höheres gibt, auch manchmal vielleicht Unerreichbares gibt. Ein demütiger Mensch nimmt sich selber nicht so wichtig. Gelingt es uns, uns selber nicht so wichtig zu nehmen? Ha, ich weiß doch alles besser. Ich kann es doch. Ich kann doch den Schrank zusammenbauen ohne die Anweisung von IKEA. Es geht doch auch so. Mir ging es auch schon so. Ich habe genauso Ähnliches gehabt, habe gedacht, na ja, die Anweisung brauche ich nicht so genau lesen, und merkte dann, jetzt kann ich wieder von vorne beginnen. Ja, akzeptieren wir das. Es ist ein Ausdruck auch, genügsam zu sein, dankbar und Hingabe zu haben. Gegenteil ist Hochmut. Kann alles selber. Das kriege ich schon hin. Braucht niemand. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal von Stuttgart dann weggezogen bin nach Oberschwaben, habe ich mir einen LKW ausgeliehen. Bin vorher nur VW Käfer gefahren. Durfte mit meinem Führerschein damals auch bis zu 7,5 Tonnen fahren. Habe den LKW ausgeliehen. Die haben mich gefragt, und soll man ihnen was erklären? So, nein, nein, alles okay. Wenn man halt so 21 ist und jung ist und denkt, man kriegt alles hin. Das, nein, alles okay, geht alles. Ich fuhr mit dem LKW nach Hause in Stuttgart. Die Straßen, zuerst die ersten Rechtskurven habe ich immer mit dem LKW das Hinterrad der Gehweg mitgenommen. Ging immer rauf, ich habe zu wenig ausgeschlagen und war zu Hause und wollte den LKW ausschalten, ausmachen, Schlüssel abziehen, habe den Schlüssel abgezogen und der Motor ist weitergelaufen. Ich bin fast verzweifelt, ich habe vorne keinen Knopf gefunden, nichts gesehen, und dann habe ich so gemacht, war total frustriert und kam auf einen Knopf und der LKW ging aus. Der war nebendran, der Knopf zum Ausschalten. Und ich habe gedacht, nie mehr so überheblich zu sein, sondern wissen, da gibt's Leute, die haben mehr Ahnung, die wissen mehr als du, demütig zu sein und zu sagen, nein, ich lass mir das jetzt erklären. Ich bin nicht der alles weiß. Und Demut hat auch nichts damit zu tun, von sich selber schlechter zu denken oder sich selber schlechter zu machen. Das, was man kann, was man hat, was Gott einem mitgegeben hat als Gaben, darf man ruhig sagen, das habe ich. Das hat mir Gott geschenkt. Sondern es geht um den tatsächlichen Zustand. Ich bin so froh, ich war letzte Woche mal mit auf dieser Baustelle oben beim Bodenlegen. Ich bin so froh, dass der Paul da war, der sich auskennt, der genau weiß, was muss man machen, der hat die Maschinen, der gibt Anweisungen, der sagt, so müsst ihr es machen, so geht's. Es ist doch gut, wenn jemand da ist, ein Fachmann, der sich auskennt, der es weiß. Und da darf man annehmen, darf man sagen, okay, ich darf von ihm lernen. Und das ist damit gemeint. Es geht nicht um Unterwürfigkeit, sondern die eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Wenn ich Höhenangst habe, muss ich nicht aufs Ulmer Münster. Dann bleibe ich unten. Schauen wir es halt von unten an, das geht auch. Also das sind einfach solche Dinge zu erkennen. Demut drückt sich aus, respektiere dich selber, so wie du bist. Respektiere dich mit dem, was du kannst und was du auch nicht kannst. Schätze deine Mitmenschen. Schätze den anderen, was er hat, was er vielleicht dir geben kann, was er bringen kann. Und eins ganz wichtig, vergib dir und anderen. Manchmal auch sich selber vergeben können, ist wichtig. Sich selber vergeben können, wenn was nicht so funktioniert hat, wie man sich's vorstellt. Und Bescheidenheit, Genügsamkeit. Demut hat nichts, ich habe es schon mal gesagt, mit Unterwürfigkeit zu tun. Jesus sagt mal zu den Schriftgelehrten, wer sich selbst erhöhte, der wird erniedrigt. Und wer sich erniedrigt, wird erhöht. Wer selbst sich immer so groß darstellt oder so erhöht, der wird erniedrigt. Wir waren drei Brüder zu Hause und wir hatten als kleine Jungs immer so die Angewohnheit, wir waren nicht weit vom Alter auseinander. Mein ältester Bruder war 2,5 Jahre älter wie ich, der andere 1,25 Jahre, also wir waren recht eng beieinander. Und wir hatten immer so eine Zeit lang, kann ich mich erinnern, immer so das Gefühl, sich gegenseitig zu erzählen, als ich mal groß war, was habe ich da alles gemacht? Da war ja keiner von uns vorher groß. Aber wir haben dann immer irgendwelche übertriebenen Geschichten erzählt, was man da, wem man alles besiegt hat und gegen wen man alles gewonnen hat. Ja, das hat nichts mit Bescheidenheit und Demut zu tun. Das war genau das Gegenteil. Sich nicht selbst erhöhen, sondern zu warten, was Gott für einen hat. Und das ist gut. Und das Zweite, was uns Jesus hier mitgegeben hat, ist Sanftmut. Sanft zu sein, hat nichts zu tun wie, mit dem kann man nichts anfangen. Das ist ein Luschi, der ist irgendwo ganz daneben. Sondern es hat was mit einer geduldigen Gemütsart zu tun. Ausgeglichen, ruhige, geduldige, wohlwollende Gesinnung. So wird es mal in einer Definition beschrieben, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht zum Zorn reizt. Und da habe ich gedacht, oh Gott, da muss ich noch lernen. Da muss ich noch lernen, wie geht's uns, wenn wir gekränkt werden, wenn uns jemand irgendwas sagt, was nicht so ankommt. Wie geht's mir damit? Schaffe ich das immer? Schaffe ich das immer, da ruhig zu bleiben, da gelassen zu bleiben? Das ist so ein besonnenes Verhalten, das die Mitmenschen dann positiv beeinflusst. Schaffe ich das? Kann ich das? Eine ausgeglichene Art, die nicht sofort hochfährt, wenn jemand mich angreift. Ist gar nicht so einfach. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh ja, was fehlt mir da an mancher Stelle noch? Was fehlt mir da in manchem Augenblick noch? Manchmal geht es ja so ganz normal mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. In der Gemeinde heute Morgen habe ich gelesen, wie der Paulus an die Gemeinde der Philippa am Ende des Philipperbriefes steht, zwei Frauen, die miteinander irgendwo im Clinch stehen, dass die doch wieder miteinander klarkommen. Ja. Wie geht es manchmal, wenn dein Partner irgendwas sagt und du meinst, jetzt muss ich gleich aufbrausen, geht bei uns nicht anders. Wenn meine Frau dann irgendwas sagt und ich denke, das geht mir jetzt gegen den Strich, dann will man gleich hochfahren, statt ruhig und langsam zu bleiben. Ich glaube, das trifft uns alle immer wieder mal, dass wir solche Situationen haben, wo wir hochfahren könnten. Wenn die Bibel von Sanftmut redet, dann meint sie den Umgang mit Menschen und aber auch den Umgang mit Gott. Gibt es Situationen, wo wir Gott anklagen, dass es uns halt nicht so gut geht? Warum siehst du mich jetzt nicht? Guck mal, wie es mir gerade geht und was ich gerade alles habe. Das heißt mal, seid bereit zuzuhören, und zwar schnell bereit zuzuhören, und lasst euch Zeit, ehe ihr redet und zornig werdet. Manchmal Zeit lassen zum Antworten, nicht gleich sofort raus, sondern uns Zeit lassen. Ich glaube, das tut uns gut. Wie schnell sind wir dabei, dem Feind mit dem Gegenteil in die Falle zu tappen? Da kommt irgendwas auf uns und wir meinen, wir müssten sofort, ich habe sofort die Antwort, ich kann sofort raus. Und ich merke dann oft, halt, stopp, das ist etwas, was Gott gar nicht will. Jesus beginnt seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Kennt ihr die Seligpreisung über die Sanftmütigen? Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also den Sanftmütigen wird die Erde als Besitz gegeben. Also wenn wir uns da beschenken lassen von dieser Sanftmut, dann gehört uns alles, was hier auf dieser Erde ist. Stellt ihr das mal vor. Hat ihr gehört da draußen alles? Ja, musst du aber auch nicht bezahlen. Kriegst einfach so. Ganz umsonst. Also, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Andere Form von besitzen. Es wird uns untertan sein. Gott sagte mal ganz am Anfang in der Schöpfung, wir sollen uns die Erde untertan machen. Wir sollen natürlich über alles herrschen und da sein, aber alles mit Liebe nehmen. Jesus selber sagt von sich in Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also diese zwei Eigenschaften, Sanftmut und Demut, können wir von Jesus lernen. Ja, okay, Demut habe ich bei Jesus schon erkannt, aber Sanftmut, ha, da kenne ich ihn auch anders, oder? Matthäus 23, Jesus redet mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Und was sagt er? Ihr Heuchler, verblendete Führer, ihr Blinden, ihr Narren. Das sind nicht gerade freundliche Bezeichnungen. Auf die Art, wie er sie tadelt, zeigt er hier eigentlich Härte, da denkt man gar nicht an Sanftmut. Auch wenn wir denken, wenn er in den Tempel geht, zweimal war das so, wo er dann die Tische der Geldwechsler umschmeißt und alle raustreibt mit einer Peitsche. Ja, stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier die ganzen Stühle umschmeißen und würde euch raustreiben mit einer Peitsche. Also, könnte man gar nicht meinen, aber da geht's um was ganz anderes. Er tritt für seinen Vater ein. Er tritt für das ein, was von Gott kommt und was von Gott kommt. Und er tritt klar auf, er bezieht Stellung. Sanftmut hat nichts damit zu tun, nicht klar zu stehen und klar für Gott einzustehen. Und wenn andere Menschen uns fragen, zu sagen, okay, das glaube ich, zu dem stehe ich und das ist mein Glaube und das ist mein Vertrauen zu Gott, da brauchen wir nicht davon abrücken. Aber wie ist Jesus den Sündern gegenübergetreten? Denken wir an die Frau in Samarien an dem Jakobsbrunnen. Eine Frau, die kommt um die Mittagszeit, 12 Uhr bei der größten Hitze, wo niemand hingeht, um sich Wasser zu holen. Warum macht sie das um diese Zeit? Sie möchte in dem Ort niemand begegnen. Denn jeder kennt ihr Leben und ihr Versagen. Die Frau hatte in der Zwischenzeit den nächsten Lebensabschnittspartner. Es gibt nämlich Leute, die heute sagen, ich habe einen Lebensabschnittspartner. Den 5. oder 6., so war es. Ich glaube, der 6. war es. Sie hatte schon vorher 5 Männer und der jetzige ist auch nicht einer. Und Jesus hat mit ihr ganz ruhig geredet und er hat angefangen, im Endeffekt, indem er fragte wegen dem Wasserschöpfen und ihr dann erklärt, was er ihr anzubieten hat. Und was hat das bewirkt, diese ruhige Art, diese Sanftmut, was hat es bewirkt bei dieser Frau? Die Frau ging in das Dorf und hat sich nicht mehr versteckt. Sie ging zu den Menschen und hat ihnen erzählt, wen sie getroffen hat. Ich habe den Messias getroffen, ich habe im Endeffekt den getroffen, von dem es im Wort heißt. Und sie hat die Menschen ermutigt, zu Jesus zu kommen. Und dann heißt, als sie dann von Jesus gehört haben, mit ihm gesprochen haben, dann haben sie geglaubt, weil sie ihn selber gehört haben. Also sie hat die Frau herausgeholt. Oder die Sanftmut sehen wir, als Jesus mit dieser Ehebrecherin, die sie angeklagt haben, die sie vor ihn gestellt haben, die sie verurteilen wollten, als er mit ihr gesprochen hat. Ich verurteile dich auch nicht. Aber er hat sie auch nicht stehen gelassen in diesem Augenblick, wo sie war und hat sie nicht in ihre Sünde gelassen, sondern er hat ihr gesagt, aber jetzt geh hin, sündige nicht mehr, verändere dein Leben, geh neu. Nimm das, was Gott dir hat, im Endeffekt nichts anderes, das uns Gott sagt, verändere dein Leben, ich möchte was Neues für dich. Also wir sehen, dass Jesus wohl sanftmütig war. Oder wie ist Jesus mit Petrus umgegangen nach seiner Auferstehung? Er hat ihm vorher gesagt, Petrus, du wirst mich 3-mal verleugnen. Petrus hat es nicht geglaubt. Petrus war ja immer so draufgängerisch und immer so, ich kann's, ich komme vorwärts. Und dann hat er ihn 3-mal gefragt. Er war mit ihm noch alleine, die anderen Jünger, die waren noch nicht fertig, die mussten noch die Netze einholen von dem Fischfang. Und er war mit Petrus am Feuer und sagt zu Petrus, Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt es, Herr. Und er fragt ihn nochmal, liebst du mich? Und er fragt ihn ein drittes Mal. Und Jesus, du weißt doch, dass ich dich liebe. Er wollte ihn wieder zu sich ziehen, heranholen und hat ihm auch einen Auftrag gegeben. Du sollst weiterhin für mich unterwegs sein. Du sollst die Menschen führen und leiten. Und da spüren wir etwas von dieser Sanftmut, die war. Jesus ist Sündern immer ganz mit Sanftmut begegnet. Wie begegnen wir Menschen, wo wir wissen, okay, die kennen Gott noch nicht, die leben nicht mit Gott, kommen wir gleich mit dem Hammer. Ja, du bist unmöglich. Guck mal dein Leben an, du bist vollkommen in Sünde, du bist komplett daneben. Jesus kam ganz anders und so möchte er uns führen. Jesus hat die Sünder nicht mit Worten verletzt. Er hat sie mit Liebe überführt. Er liebte sie und hat durch seine Sanftmut sie für ein Leben mit Gott gewonnen. Wollen wir doch Menschen für ein Leben mit Gott gewinnen, dass Menschen zu Gott umkehren. Jetzt kommen wir noch zum dritten. Müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt kommt nämlich Geduld und Langmut. Bezeichnet die Fähigkeit, manchmal zu warten oder auch etwas zu ertragen. Es gibt eine Anweisung für die Gemeinde, die der Paulus mal schreibt. Ertragt einander. Oh, wir sollen uns gegenseitig ertragen. Ja, das gibt's manchmal. Wir sind nicht immer alle bei allen Themen gleicher Meinung, oder? Kann gar nicht sein. Aber ein Thema, das sollte man immer gleicher Meinung sein. Unser Ziel ist Jesus, unser Ziel ist bei Gott zu sein, unser Ziel ist in die Ewigkeit mit ihm zu kommen. Das ist das, wo wir, aber sonst müssen wir uns halt mal ertragen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Themen. Ich finde, eines der Themen, die in den letzten Jahren ganz stark auch Gemeinden betroffen hat, war das Thema Corona. Was hat das Gemeinden durcheinander gewirbelt? Die einen übersorgt, die anderen total, schon mir egal, das ist. Und keiner konnte den anderen stehen lassen. Da gab es so viel Kampf und Streit. Gemeinden sind zum Teil wirklich zerbrochen. Viele Leute sind aus manchen Gemeinden weggegangen. Die sind nicht mehr zusammengekommen. Das ist das, was Gott eigentlich nicht möchte. Sondern wir sollen einfach zusammenstehen. Und Langmut heißt auch nicht, ich muss alles aussitzen, so ungefähr nach dem Motto. Und wenn mich dann die Arbeitswut packt, setze ich mich ganz still in die Ecke und warte, bis der Anfall vorüber ist. Das meint Gott nicht damit, mit Langmut, ja? So, wenn es irgendwas in der Gemeinde zu tun gibt, ich warte mal zu Hause, vielleicht gibt's genug andere, die sich melden, dann kann ich mal ganz gelassen und gemütlich sein und komme dann wieder, wenn alles fertig ist. Nein, das ist damit nicht gemeint. Geduldige Menschen nehmen manchmal Hindernisse und Blockaden, die nehmen wir wahr. Aber wir genießen das Leben trotzdem. Natürlich gibt es Hindernisse, gibt immer Hindernisse im Leben. Es gibt immer Dinge, die uns mal blockieren wollen. Aber wir dürfen trotzdem weitergehen, vorwärts gehen. Ich habe gelesen, dass geduldige Menschen zufriedener sind und sich weniger Stress aussetzen. Und es ist wohl von Wissenschaftlern bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts für einen, der geduldiger ist, viel weniger ist und auch die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Herzinfarkt bekommt, viel seltener vorkommt, wie für Menschen, die die Geduld nicht aufbringen können, die nicht langmütig sind. Das war für mich überraschend. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Und Langmut ist eine Eigenschaft der Liebe. 1. Korinther 13, die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie eifert nicht. Die Liebe ist langmütig. Also Liebe ist etwas, was uns Gott schenkt. Und dann heißt es im Römer 15, Vers 5, der Gott aber, der Geduld, der Langmut und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus gemäß. Der Gott der Geduld, wie viel Geduld braucht Gott mit uns? Oh, wie viel Geduld braucht er mit mir? Jetzt bin ich schon über 30, fast 40 Jahre mit Gott unterwegs und er braucht immer noch Geduld mit mir. Er ist immer noch nicht am Ziel mit mir. Ich bin immer noch nicht ganz durch. Ich kann wie Paulus sagen, ich laufe dem Ziel entgegen. Ich strecke mich nach dem Ziel aus, aber ich habe es noch nicht erreicht. So ungefähr. Schauen wir uns nochmal diesen ersten Vers an aus Kolosser 3,12. So zieht nun an als Auserwählte Gottes, als die heiligen Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ich für mich kann sagen, ja Herr, ich strecke mich danach aus. Ich möchte mich danach ausstrecken, mehr von dieser Demut zu haben, mehr von dieser Sanftmut und auch mehr Geduld zu bekommen. Ich strecke mich danach aus und ich weiß, manches ist besser geworden. Es ist noch nicht so, wie es sein soll, aber es ist besser geworden. Ich weiß, dass ich als Kind sehr jähzornig war. Ich hatte 4 Geschwister, die haben mal versucht, mich aus einem Raum rauszukriegen und haben es nicht geschafft und ich war der Jüngste von uns 5. Und es hat sich geändert. Und da bin ich froh drüber, dass Gott was gemacht hat, dass Gott was getan hat. Aber ich bin trotzdem noch nicht am Ziel und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, ja, Geduld kann ich schon aufbringen, aber manchmal fährt es mir so aus der Haut, wenn bestimmte Situationen kommen. Mir fehlt es noch ein bisschen an dieser Sanftmut. Oder vielleicht fehlt es dir mal, an etwas dran zu bleiben. Ich gebe zu schnell auf. Ich gehe zu schnell zurück. Ich will nicht mehr. Vielleicht spricht dich irgendeins von diesen Dingen an und du merkst in deinem Leben, Herr, da möchte ich mehr davon. Da möchte ich mich danach ausstrecken. Ich brauche mehr von dir. Hilf mir, Jesus, dir ähnlicher zu werden. Dabei geht es nicht darum, dass wir durch irgendwelche Werke was leisten, sondern wir wollen ja Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen in der Liebe wachsen, in der Liebe auch zueinander. Und Gott stellt sich dazu. Im Philipperbrief heißt es, Gott ist es, der beides bewirkt. 2, Vers 13. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Vers. Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das Wollen, so, will ich mehr von deiner Sanftmut, Gott, will ich mehr von deiner Geduld, will ich mehr von dem, dass du mich da führst und leitest, dass du mich da lenkst? Und dann heißt es, und Gott bringt auch das Vollbringen. Er bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wow, Gott hilf mir. In der neuen Genfer Übersetzung heißt dieser Vers, Gott selbst ist es, der in euch am Werk ist. Er macht euch nicht nur bereit, sondern er macht euch auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und das finde ich stark. Wenn Gott in mir den Wunsch hineinlegt, die Bereitschaft hineinlegt, dann sagt er, macht er mich auch fähig, wenn ich ihn bitte, dass es möglich ist. Und dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte noch beten, dass uns Gott da drin führt, möchte euch auch eine Zeit geben, möchte das Lobpreisteam mal trotzdem schon bitten, schon mal hochzukommen, dass wir dann noch ein Lied singen und während diesem Lied ihr mal Zeit habt, selber zu fragen, Gott, wo ist mein Part? Wo hast du mich heute angesprochen? Wo möchtest du, dass ich mutig vorangehe? Das war ja so die erste Überschrift, sei mutig. Geh mutig voran. Wo möchtest du, dass ich mutig vorangehe? Wo möchtest du, dass ich stärker mit Demut vorangehe? Wo möchtest du mir vielleicht stärker die Sanftmut geben? Wo möchtest du mich füllen? Vater, und ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass du beides tust. Bei uns zum einen dieses Wollen in unser Herz hineinlegst, dieses Bedürfnis, ja Herr, schenk mir in dieser oder jener Situation mehr von dir, von dieser Sanftmütigkeit, Jesus, die du hast, mit Menschen dementsprechend zu reden, umzugehen. Aber dass du auch sagst, du schenkst uns auch das Vollbringen. Du bist auch der, der uns fähig macht, dass es wirklich in uns wachsen kann, dass es gedeihen kann, dass es zunehmen kann und dass wir so mehr und mehr in dein Bild verändert werden. Ich danke dir für jeden, der hier ist, der zugehört hat und dass du uns in der nächsten Woche mitnimmst und bewegst und leitest und lenkst und hilfst, in diesen Dingen zu wachsen und zuzunehmen.